Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Am 22. Juli 1993. In Sachen Birgit Hogefeld und Wolfgang Krams verweisen wir heute auf einen Brief von Birgit Hogefeld, der in der heutigen Taz abgedruckt ist. Selbst werden wir uns dazu heute in diesem Info nicht weiter äußern, sondern eine Reihe von anderen Themen nach einer Serie von Kurzmeldungen versuchen hier euch zum Besten zu geben. Die Beiträge werden sich mit der Situation der Roma beschäftigen. Es gibt ein Interview mit dem Pressesprecher des Innenministeriums aus Stuttgart. Null Bock hat er anscheinend, sich mit dem Thema Roma überhaupt auseinanderzusetzen. Das zweite Thema wird sich mit einem Gesetz beschäftigen, bereits fertig, und es wird in Kraft treten am 1. Oktober 1993. Es geht um ein sogenanntes Leistungsgesetz für Flüchtlinge, die davon betroffen sind. Das dritte Thema?
Ach, das dritte Thema geht um die Verschickung von Bundeswehrsoldaten nach Somalia. Dort haben wir ein kleines Interview geführt mit jemand von der Kampagne gegen Militär, gegen Zivil- und Wehrdienst und gegen das Militär. Die beraten und bereiten einige Aktionen vor an den Standorten, wo weitere Soldaten dann verschickt werden sollen. Um was es da genau geht, werdet ihr dann in diesem Beitrag hören.
Das vierte?
Und das vierte geht um die zurzeit stattfindenden Hungerstreiks bei dem Kalibergbau in Thüringen. Heute war wieder eine Delegation in Bonn und hat vergeblich versucht, eine Änderung der Position herauszukitzeln, was aber von vornherein klar war. Das kann man auch daran erkennen, dass die Kalibergbau-Kumpels und ihre Frauen am Dienstagabend nochmal bekräftigt haben, sie würden den Hungerstreik fortsetzen.
Das fünfte Thema wird sich mit Özgür Gündem beschäftigen, eine pro-kurdische Zeitung in der Türkei. Heute begann ein Prozess gegen die Chefredaktion dieser Zeitung in Istanbul vor dem dortigen Staatssicherheitsgericht.
Und das letzte Thema beschäftigt sich mit dem Inselstaat Kuba, und zwar eine Form der Solidarität, die auch von hier aus möglich ist aus der BRD. Das sind Arbeitseinsätze in kleinen Gruppen auf dem Land. Das wird da vorgestellt.
Alles das in der folgenden Stunde, telefonisch erreichbar auch noch, 0761 31 028. Verantwortlich ist heute der Donnerstag.
Zunächst gibt es eine Presseerklärung, ein Solidaritätsaufruf für einen kurdischen Journalisten. Österreichische Behörden inhaftieren seit 3 Wochen grundlos den kurdischen Menschenrechtler. Der kurdische Journalist und Menschenrechtler Sami Kuskun wird seit mehr als 3 Wochen festgehalten. Er hatte an der Weltmenschenrechtskonferenz in Wien teilgenommen. Bei seiner Rückreise nach Deutschland ist ihm der französische Pass durch die deutschen Behörden am Grenzübergang Passau mit dem Vorwand, er wäre gefälscht, weggenommen und er selbst nach Österreich abgeschoben worden. Diese Behörden in Österreich halten ihn nun seit 3 Wochen fest, weil sie angeblich auf eine Antwort aus Frankreich über die Richtigstellung des Vorwurfs warten. Bekannte und Verwandte von Sami Kuskun haben aber versichert, dass der Pass und seine Identität echt sind. Sie können nicht verstehen, warum ein Mensch festgehalten wird, weil er sich für Menschenrechte und für die Unterdrückung seines Volkes einsetzt. Mit welchem Menschenrechtsprinzip wollen die deutschen, österreichischen und französischen Behörden die Festnahme des kurdischen Journalisten und Menschenrechtlers begründen? Gibt es Demokratie etwa nur für Europäer und nicht für Kurden? Es wird verlangt, die sofortige Freilassung des kurdischen Journalisten und Menschenrechtlers. Und es wird verlangt von den deutschen, österreichischen und französischen Behörden, dass sie eine Rechtfertigung für diese unbegründete Festnahme liefern. Es wird dazu aufgerufen, in den Medien, bei Menschenrechtsvereinigungen und an alle demokratischen Organisationen und Institutionen sich für die Freilassung von Sami Kuskun einzusetzen.
Was ist mit Stefan Waldburg in der Türkei? Gibt es nun endlich eine Lösung? Niemand weiß es derzeit genau. In Bonn sitzen Leute aus den Ministerien zusammen und brüten über die Vorschläge, die die Bundesregierung der türkischen Regierung machen soll. Diese Vorschläge sind allerdings schon bekannt, denn es gibt gar keine andere Möglichkeit, als ihn über das Argument der gesundheitlichen Situation und der Verschlechterung seiner Situation zu begnadigen. Und das steht eben schon seit Monaten fest. In den letzten Tagen hat sich nun endlich auch die Internationale Journalistenföderation für die Freilassung von Stefan Waldberg eingesetzt. Bislang glaubten sie eher der Version der türkischen Staatssicherheit als selbst deutschen Medienvereinen. Nun schrieb sie einen Brief an Kohl und Mrs. Ziller aus der Türkei, mit dem sie eine Überprüfung der Verurteilung fordern. Und Kohl wird aufgefordert, in der Türkei zu intervenieren, hoffentlich nicht militärisch, um sich möglichst schnell für seine Freilassung einzusetzen. Auch die Redakteure der österreichischen Rundfunkanstalten haben sich einem offenen Brief angeschlossen, den der Freundeskreis Stefan Waldberg verfasst hat. In diesem offenen Brief war die Hinhaltetaktik der deutschen Behörden kritisiert worden. Ob also alles so still und leise läuft, wie das Auswärtige Amt dies gerne wünscht, nämlich keine Öffentlichkeit, steht dann noch dahin. Auf jeden Fall ist die Freilassung immer noch nicht erfolgt. Und das wird höchste Zeit.
Heftiger Protest regt sich gegen die Absicht der Fraktion der europäischen Rechten im Europarat, ausgerechnet am 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, im Reichstagsgebäude in Berlin zu tagen. Gregor Gysi von der PDS-Bundestagsfraktion fordert nun von der Bundestagspräsidentin, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und die geplante Veranstaltung zu verbieten. Für den Fall, dass die Veranstaltung der Rechten trotzdem stattfindet, hat der Berliner Landesverband der PDS eine breite Mobilisierung dagegen angekündigt. Entsprechende Aktionseinheitsverhandlungen mit anderen Gruppen laufen schon. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten hat jetzt ebenfalls in einem Aufruf gegen die Veranstaltung Stellung genommen.
Die multinationalen Konzerne, heute vornehm transnationale Gesellschaften genannt, kontrollieren nach einer in der Basler Zeitung veröffentlichten Studie mittlerweile ein Drittel aller der in Privathand befindlichen Produktionskapazitäten dieser Welt. Heute gibt es etwa 37.000 Multis mit 170.000 Tochtergesellschaften, vor 20 Jahren waren es noch etwa 7.000. Die größten sind heute General Motors, dem gehört die Automarke Ford, mit 122 Milliarden Dollar Umsatz. Dann Royal Dutch bzw. Shell mit 107 Milliarden Dollar Umsatz. Als drittes IBM mit 69 Milliarden Dollar Umsatz. Die gesamten Auslandsumsätze der Multis betragen 5,5 Billionen US-Dollar, mehr als das gesamte Jahresvolumen der Weltexporte. Mehr als ein Drittel der Weltexporte sind in Wirklichkeit konzerninterne Lieferungen zwischen Töchtern der Multis. Die Investitionen der Multis konzentrieren sich auf die sogenannten hochentwickelten Länder. Neuinvestitionen in sogenannten Entwicklungsländern sind gering. Der Zugang zu Rohstoffen und billigen Arbeitskräften wird tendenziell immer unwichtiger. Profitieren von Investitionen werden sowieso nur die Trikontländer, die die nötigen Vorzüge, nämlich eine gut ausgebildete Bevölkerung und ein kapitalistisches Rechtssystem, vorweisen können. Dies sind vor allem Länder in Ostasien und einige lateinamerikanische Länder. Die Multis verfügen heute über größere finanzielle Ressourcen als viele Nationalstaaten. Dies erklärt, dass sie auch die politischen Fäden im Hintergrund von Politikerinnen Marionetten ziehen. Die arme Bevölkerung Afrikas, Asiens und in Süd- und Mittelamerika ist nicht verwertbar. Die grausamen Auswirkungen, zum Beispiel das Verhungernlassen breiter Bevölkerungsschichten, sind bekannt.
Tübingen. Im Zusammenhang mit dem Brandanschlag auf Fahrzeuge des REP-Abgeordneten aus dem Stuttgarter Landtag, einem Herrn Schaal, ist bei der Südwestpresse in Tübingen ein Schreiben eingegangen. Darin heißt es, mit dieser Aktion sollte, Zitat, einer der ideologischen Verantwortlichen des rassistischen Terrors bestraft werden, Zitat Ende. Zudem wurden weitere Aktivitäten angedroht. Als Verfasser des Schreibens unterzeichnete ein bislang unbekannte antifaschistische Wagensportliga Süddeutschland, Kreisklasse Tübingen.
Mitglieder des Landesjugendvorstands der IG Medien Berlin-Brandenburg haben an drei Prozesstagen im Juli den Prozess gegen die bereits seit 9 Jahren inhaftierte Ingrid Jakobsmeier in Stuttgart-Stammheim beobachtet. Zitat: Wir sind hochgradig entsetzt über die Verhandlungsführung, die sich nicht einmal mehr bemühe, den rechtsstaatlichen Anschein zu wahren, so der Vorsitzende Lars Fischer. Der Senat hantiere mit vorgefertigten Beschlüssen. Der Richter habe Zeugen die passende Antwort in den Mund gelegt und die BAW, die Bundesanwaltschaft, habe Zeugen richtiggehend bedroht und angebrüllt, um sie daran zu hindern, unpassende Aussagen zu machen. Alle Anträge der Verteidigung würden grundsätzlich abgelehnt. Es sei überdeutlich, dass der politische Wille, Frau Jakobsmeier um jeden Preis zu verurteilen und damit ihre Entlassung nach 9-jähriger Haft zu unterbinden, das für bevorstehende Prozesse gegen bereits verurteilte RAF-Gefangene das Schlimmste befürchtet werden muss, so Fischer. Er fordert daher die Einstellung des Verfahrens gegen Ingrid Jakobsmeier und die übrigen neuen Verfahren gegen RAF-Gefangene. Im Übrigen sollten die Gefangenen, die bereits länger als 15 Jahre inhaftiert oder krank sind, sofort freigelassen und die anderen bis zur Freilassung zusammengelegt werden, wie dies auch die Bundesjugendkonferenz der IG Medien 1992 gefordert hatte.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Juli 1993.
Und noch eine letzte Kurzmeldung: Aus den Innenministerien kommt ein neuer Erlass zur Regelung der sogenannten Altfälle in Sachen Flüchtlingen. Wer zwischen dem 1. Juni und dem 31. August seinen Asylantrag zurücknimmt, kriegt eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Vorsicht, es kommen noch ein paar Einschränkungen. Der Erlass ist ja erst am 16. Juni geschrieben worden, als er also schon mindestens 2 Wochen in Kraft war. Das muss also wieder eine neue Art von Schnellschuss gewesen sein. Und tatsächlich sind davon auch nur solche betroffen, die ihren Asylantrag bereits vor dem 1. Januar 1991 gestellt hatten, sogenannte Altfälle. Darüber hinaus müssen sie aus folgenden Ländern kommen: Afghanistan, China, Irak, Iran, Laos, Libyen und dem ehemaligen Burma. Ihr Asylverfahren darf nicht abgeschlossen sein. Es darf gegen Sie kein Ausweisungsgrund vorliegen. Sie dürfen nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt worden sein. Also zum Beispiel ein Verstoß gegen die Residenzpflicht, denn das ist ja vorsätzlich und wird bestraft. Und Sie dürfen nicht der Sozialhilfe zur Last gefallen sein und noch eine ganze Reihe von weiteren Einschränkungen. Angeblich sollen von diesem neuen Erlass, der bis zum 31. August noch Geltung besitzt, mehr als 30.000 Flüchtlinge im gesamten Bundesgebiet betroffen sein.
Die Roma der Süddeutschen Roma-Union sind auf ihrem Weg, auf ihrem langen Weg zu der Durchsetzung ihrer Forderungen. Deutschland hat schon 500.000 von ihnen auf dem Gewissen der Nazizeit. Heute wollen sie dieses Gewissen noch mit weiteren Abschiebungen belasten. Auf dem Weg nach Unterstützung ihrer Forderungen hoffen die Romas jetzt auf internationale Gremien, weil von deutscher Seite aus nichts mehr möglich erscheint.
Bleiberecht für Roma, so lautet immer noch die Forderung der unmittelbar von Abschiebung nach Mazedonien oder Rumänien betroffenen Flüchtlinge. Eine Forderung, die deutschen Behörden offenkundig nicht ganz geheuer ist. Um einmal auch die Seite der deutschen Gründlichkeit zu Wort kommen zu lassen, hier der Pressesprecher aus dem Innenministerium in Stuttgart, ein Herr Zurell. Wie er uns heute am Telefon erklärte, sind seine Schwierigkeiten mit diesem Thema ganz geheuerlich.
Die haben sich ja bisher nicht mit Namen und Adressen bei uns vorgestellt. Und wir wissen auch bisher überhaupt nicht, wer genau dort sich befindet. Es wurden ja noch keine Personenfeststellungen gemacht. Es wird immer wieder mal in der Presse darüber berichtet, es sei ein Großteil von Leuten, die aus Bayern kommen oder aus anderen Ländern, einige auch aus Baden-Württemberg. Wie viele das genau sind, weiß ich nicht, weiß bei uns niemand. Auch die Polizei weiß es nicht. Es wurde bisher jedenfalls noch keine Personalien aufgenommen.
Die Betonung liegt also auf bislang noch nicht.
Wir sind ja nicht als Ministerium zuständig, wenn irgendwo im Land sich jemand aufhält. Die Frage wäre dann, wenn konkret beispielsweise die Roma die Forderungen an den Landesinnenminister richten würden, Abschiebestopp für diese Gruppe, für ein halbes Jahr. Das wäre das, was nach dem Ausländergesetz geht.
Angeblich sei diese Forderung also noch nie erhoben worden. Im nächsten Satz widerspricht er sich aber selbst, bereits von unten tief angebohrt.
Wir hatten vor, wann war das, vielleicht 2 Monate dürfte das her sein, ein Gespräch hier im Ministerium, war ich auch dabei mit dem Herrn Demiroff und einer Gruppe, die er mitgebracht hatte von vielleicht 10, 12 Leuten. Da ging es auch um diese Frage Abschiebehindernisse. Das Gespräch hatte aber nicht den von Herrn Demiroff gewünschten Erfolg, was sicherlich auch ein bisschen daran liegt, nicht nur, aber auch, dass Herr Demiroff für mich jede Glaubwürdigkeit verloren hat. Ich kenne den lange genug aus meiner früheren Tätigkeit beim Fernsehen, beim Südwestfunk.
Es folgen eine Reihe von Verwünschungen über den Herrn Demiroff, wo Panorama- und Reportjournalisten schon ihre negativen Erfahrungen gemacht hätten und der Herr Zorell als früherer selbstdrehender Journalist im Kirchenfunk unter anderem ja auch nicht die besten Glaubwürdigkeitsbescheinigungen für den Herrn Demiroff ausstellt. Um zur Sache zurückzukommen, die Entscheidung aus Stuttgart vom Pressesprecher des Innenministeriums.
Und es wird mit Sicherheit keine Regelung geben, weder hier im Lande noch anderswo, weil da niemand mitspielt. Da würde der Bund nicht mitspielen, auch die anderen Länder genauso wenig. Generelles Bleiberecht für alle Roma in der Bundesrepublik. Wenn man sich das mal einfach von der Zahl her überlegt, allein in Rumänien, ich glaube 2 Millionen etwa Roma, und wenn Sie die anderen Länder noch dazu nehmen, also die Frage dieser Forderung ist auch völlig unrealistisch. Und es ging teilweise dann um die konkrete Prüfung einzelner Fälle. Die wurde damals auch zugesichert und auch durchgeführt. Ich weiß nicht, ob da in jedem Fall abschlägig beschieden wurde.
Sie wissen aber nicht, was sich da getan hat, ob da irgendeiner positiv entschieden worden ist.
Ich glaube nicht. Es ging um einen Fall mal, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das auch ein Roma war. Der war sehr unerfreulich. Das war ein Fall eines Abzuschiebenden aus dem früheren Jugoslawien. Der sollte nach Serbien abgeschoben werden, wo ja nicht abgeschoben wird zurzeit, aus verschiedenen Gründen. Und der wurde in einer anderen Ecke des Landes aufgegriffen, als in der er sich aufhalten sollte, und wurde dann in Abschiebehaft genommen, was ja eigentlich hirnrissig ist, jemanden in Abschiebehaft zu nehmen, wenn man genau weiß, man kann ihn dorthin, wo man ihn abschieben möchte, nicht abschieben. Also das war der einzige Fall, wo ich in letzter Zeit hier im Lande kennengelernt habe, wo wirklich etwas passiert ist, was so hätte eigentlich nicht gemacht werden dürfen.
Was sollen denn die Roma Ihrer Ansicht nach machen?
Was heißt die Roma?
Also diejenigen, die sich derzeit in Kehl befinden einerseits oder auf dem Marsch zur Schweizer Grenze?
Da kann ich Ihnen keine Ratschläge geben. Ich kann Ihnen nur sagen, was die Behörden machen können. Das sind da überwiegend Verfahren, die zum Teil auch über Gerichte abgeklärt worden sind und wo keine Abschiebehindernisse dargelegt wurden. Sehen Sie, wenn Sie sagen, die möchten für ein halbes Jahr Abschiebestopp für alle Roma, die jetzt im Lande sind. Mhm. Dafür wäre nach dem Ausländergesetz der Innenminister befugt.
Ja, und das zum Beispiel wäre eine Möglichkeit.
Das wird er mit Sicherheit nicht machen, weil auch bisher solche Abschiebestopps für einzelne Gruppen immer bundeseinheitlich gemacht worden sind, aus gutem Grunde. Denn es ist ja klar, was passieren würde, wenn ein Land das machen würde. Dann würden alle nach Baden-Württemberg kommen. Wir haben derzeit...
Das geht ja gar nicht, die haben ja eine Residenzpflicht.
Ja, gut. So wie die jetzt in Kehl sind. Also da wäre ich vorsichtig mit der Residenzpflicht. Wenn sie dann da sind, dann sind die gleichen Journalisten diejenigen, die sagen, die müsst ihr aber hier lassen, wenn sie schon mal da sind. Seid mal ein bisschen großzügig. Also da wäre ich zurückhaltend mit dieser Einschätzung. Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass kein Land, das war bisher auch so, eine einseitige Abschiebestoppregelung erlassen wird. Sondern das wurde bisher immer im Einvernehmen vom Bund und allen Ländern gemacht. Und so eine Regelung wird es mit Sicherheit nicht geben, sondern es wird, wenn überhaupt, dann Einzelfallregelungen geben. Wenn sich bei Überprüfungen herausstellt, dass die Abschiebungen nicht durchführbar sind, dann wären wir zuständig. Oder dass sie aus humanitären Gründen oder so ausgesetzt werden müssen oder nicht zu vollziehen sind, dann wäre bei der Prüfung dieser Hindernisse der Bund zuständig.
Aber wer wird sich denn auf eine Einzelfallregelung einlassen, wenn mit nahezu 99%iger Sicherheit klar ist, dass die negativ entschieden wird?
Eine andere Chance haben sie überhaupt nicht. Also was ist die Alternative? Was ist die Alternative?
Das fragte ich Sie.
Ja, ja. Na gut, die Alternative wäre ja nur entweder Einzelfall oder generell. Ein drittes gibt es dann nicht. Ja gut, bis zu 6 Monaten kann das Land immer machen, nur kann es danach nicht verlängern.
Die Roma wollen nun nach Genf gehen, um vor dem dortigen Flüchtlingskommissariat zu klagen, dass die BRD sich nicht an die internationalen Konventionen zum Schutz der Roma hält. Was halten Sie davon?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche Rechte verletzt worden sind, denn die Frage der Abschiebung beispielsweise nach Mazedonien und dergleichen, die erfolgt ja nicht aufgrund von Kenntnissen am grünen Tisch, sondern aufgrund von Kenntnissen, die über Auswärtiges Amt, über Botschaften und teilweise auch über Amnesty International, gerade was Mazedonien angeht, eingeholt wurden. Und auf diese Berichte müssen sich die Länder stützen. Sie können ja nicht eigene Kundschaft überall hinschicken und sozusagen eigene Erkenntnisse einholen. Und diese Berichte waren, was Mazedonien angeht, alle bisher nicht in der Form, dass gesagt wurde, man kann nicht abschieben.
Soweit also die sachkundigen Auskünfte des Pressesprechers vom Innenministerium. Die Roma sind nun auf dem Weg von Dachau über Kehl, Offenburg, Lahr, Herbolzheim, Emding, Freiburg in Waldkirch eingetroffen. Wie verhält sich das Innenministerium in Stuttgart gegenüber diesem Protestmarsch, dem symbolischen Protestmarsch der Roma, der sie bis nach Konstanz zur Schweizer Grenze führen soll?
Im Augenblick ist das Innenministerium da überhaupt nicht involviert, sondern zuständig ist im Moment noch das Regierungspräsidium, die das als entsprechend zuständige Behörde dann auch beobachten und verhandeln, soweit ich das in der Presse mitverfolgen konnte auch. Und was die konkrete Sicherheit dann vor Ort in Kehl anging, auch dort das zuständige Polizeirevier. Aber im Übrigen macht im Augenblick die Kontakte und Absprachen des Regierungspräsidiums in Freiburg.
Die sind ja weisungsabhängig, ne?
Ja gut, die kriegen ja keine Weisung, ihr müsst jetzt mit denen so oder so reden. Die haben auch, wie bei vielen anderen Fällen auch, die eigene Kompetenz, im eigenen Ermessen ihre Aufgaben zu erfüllen. Und es wären schlechte Behörden, wenn die jedes Mal hier nachfragen würden, was sollen wir tun. Also bisher, es gab zwar, wie ich weiß, auch Telefonate, ob sie sich da so richtig verhalten, weil sie ja relativ zurückhaltend sind, weil zum Teil auch die Forderung kommt, da muss jetzt die Polizei rein und auflösen und pipapo und auch mal ein bisschen schärfere Töne offenkundig werden. Aber ich finde die Linie, die die haben, finde ich korrekt und die wird auch im Innenministerium von den zuständigen Leuten geteilt, nämlich die Sache nicht zu eskalieren oder gar damit mit Brachialwörtern dazwischen zu fahren. Gut, da gibt es sicher auch Grenzen, aber die kann ich von hier aus nicht beurteilen. Das sind Sicherheitsprobleme, die vor Ort entscheiden.
Also von dieser Front nichts Neues, immer die alte Leier. Pressesprecher aus dem Innenministerium, Einzelverlösung, von der sie gleich zugeben, dass dabei nichts rauskommt. Ansonsten die Devise Hilfe, die Roma kommen. Da gehen wir doch lieber gleich auf Tauchstation. In Waldkirch, wo die Roma derzeit sind, ist die Schwarzenberghalle zur Verfügung gestellt. Am Freitag gibt es dort Veranstaltungen und nach Waldkirch ist Villingen-Schwenning das nächste Zielort. Aber zur Veranstaltung in Waldkirch gerade noch etwas Genaueres.
Ja, heute sind die Romas ja schon nach Waldkirch aufgebrochen. Deswegen gibt es ja heute schon Veranstaltungen. Und zwar heute Abend um 20 Uhr eine Infoveranstaltung zu der ganzen Angelegenheit in der schon genannten Schwarzenberghalle. Dann wird es morgen so zwischen 3 und 4 Uhr einen Kaffee und Kuchen entweder vor der Halle, je nachdem wie das Wetter ist, oder innen drin geben. Die Veranstalter rufen dazu auf, dass man Kuchenspenden mitbringt. Abends wird es dann ein Roma-Fest geben im Jugendzentrum Waldkirch mit Live-Musik und eventuell wird auch ein Video gezeigt. Und am Samstag um 10 Uhr wird dann an der Engelstraße in Waldkirch eine Kundgebung stattfinden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Juli 1993.
Kaum ist das neue Asylabschaffungsgesetz in Kraft, erfolgen schon reihenweise die Abschiebungen. An den Grenzen, an den Flughäfen, auch das Verfassungsgericht ist da kein wesentliches Hindernis und viele schlagen sich in dem reichen Europa nun künftig noch illegaler durch die Schlupflöcher, die Schlepper kassieren teure Provisionen. Kaum ist dieses unter Dach und Fach, erfolgen schon die nächsten Hämmer für die hier noch lebenden Flüchtlinge.
Ab dem 1. Oktober 1993 ist es beschlossene Sache, die Kürzungen werden erfolgen, bei den Flüchtlingen fängt es mal wieder an. Wer lange genug über die soziale Hängematte hergezogen hat, muss nun endlich Flagge zeigen und hier Kahlschlag praktizieren. Der Bundestag hat in seiner 160. Sitzung am 26. Mai 1993 aufgrund der Beschlussempfehlung des Berichts des Ausschusses für Familie und Senioren den eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Leistungen an Asylbewerber in der nachstehenden Fassung angenommen. § 3 Der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts wird durch Sachleistungen gedeckt. Kann Kleidung nicht geleistet werden, so kann sie in Form von Wertgutscheinen oder anderen vergleichbaren, unbaren Abrechnungen gewährt werden. Zusätzlich erhalten Leistungsberechtigte bis 14 Jahre 40 D-Mark, ab 15 Jahre 80 D-Mark. Ausnahme, soweit es nach den Umständen der Unterbringung oder der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist, kann anstelle von sogenannten Sachleistungen die Ausgabe von Wertgutscheinen oder anderen vergleichbaren, unbaren Abrechnungen oder, wenn besondere Umstände der Aushändigung von Wertgutscheinen oder anderen vergleichbaren, unbaren Abrechnungen entgegenstehen, im gleichen Wert auch Geldleistungen gewährt werden. Soweit § 3 des neuen Gesetzes. Es beginnt am 1. Oktober. Zu den praktischen Auswirkungen der Chef des Sozialen Dienstes der Stadt Freiburg beim Sozialamt, ein Herr Württemberger.
Die wesentlichsten Inhalte des neuen Leistungsgesetzes für Asylbewerber sind die Umstellung der bisher gewährten Hilfe zum Lebensunterhalt am Bundessozialhilfegesetz auf dieses Leistungsgesetz, und zwar für Personen, die im ersten Jahr des Asylverfahrens stehen. Dort werden vorrangig Sachleistungen ausgegeben. Ansonsten erhalten die hilfebedürftigen Asylbewerber ein zusätzliches Taschengeld für persönliche Bedürfnisse, das gestaffelt ist von 40 Mark bis 80 Mark.
Nun ist ja als zweite Möglichkeit offensichtlich im Gesetz auch vorgesehen, dass es Wertgutscheine geben könnte oder auch sogar die bisherige Barauszahlung. Wie verhält sich die Stadt Freiburg dem gegenüber?
Die Abstufung ist uns klar vorgegeben. Es sind Sachleistungen zu erbringen. Nur dort, wo das offensichtlich und offenbar unmöglich ist, besteht die Möglichkeit, Wertgutscheine auszustellen. Und wo auch das aus irgendwelchen örtlichen Begebenheiten heraus scheitert, wäre die Bargeldleistung denkbar. Die Intention der Stadt Freiburg wird dahingehen, dass wir Lebensmittelpakete an Asylbewerber ausgeben, die von dem Leistungsgesetz betroffen sind.
So, jetzt hatten wir das einmal in der offiziellen Version, wie es vom Bundestag verabschiedet worden ist, und in der interpretierten Version, wie es vom Sozialamt in Freiburg gehandhabt wird. Davon betroffen etwa die Hälfte aller Flüchtlinge, die derzeit hier im Asylverfahren stecken, 500 bis 800 Menschen. Fresspakete ist die Devise ab 1. Oktober. Wie soll es laufen?
Man kann diese Lebensmittelpakete ordern, bestellen, und die werden dann zweimal wöchentlich, einmal für 3 Tage und einmal für 4 Tage ausgegeben.
Lebensmittelpakete also. Was hat das für Auswirkungen? Eigentlich doch eine Einsparung, oder?
Mit Sicherheit wird der Verwaltungsapparat vergrößert werden müssen.
Wer jetzt schon ein Jahr hier ist, mit Stichtag am 1. Oktober, der hat mal wieder Schwein gehabt.
Die bekommen wie bisher Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Die werden insoweit betroffen sein, als wir die Überweisung auf das Konto, das haben wir bisher in ca. 90% aller Fälle getan, auf persönliche Auszahlung hier im Hause oder Vorsprache veranlassen werden. Wie wir das technisch abwickeln, da führen wir noch Sachgespräche mit den verschiedenen Fachämtern.
Also eine höchst komplizierte Angelegenheit, die der Stadt Freiburg dem Sozialamt hier ins Haus steht. Sie werden Ausschreibungen machen und die preisgünstigste Firma wird natürlich gewinnen. Neben anderen Schweinereien, die dieses sogenannte Leistungsgesetz noch beinhaltet, wir beschränken uns nun einmal hier auf diesen Punkt und versuchen herauszufinden, wie das eigentlich praktisch gelöst werden soll. Praktisch läuft das so, ein Sack Mehl oder einen halben Sack Reis oder wie auch immer?
Es wurden schon von verschiedenen Städten ernährungsphysiologische Gutachten erstellt. Nach diesen Kriterien wird eine Ausschreibung erfolgen und dann wird eben dieses Lebensmittelpaket bedarfsorientiert zusammengestellt von den Fachfirmen und im Zusammenarbeit eben mit unserem eigenen Personal und der Verwaltung dann ausgegeben.
Da sind also wohl wissenschaftliche Gutachten erstellt worden, was die beste physiologische Ernährung ist. Alles dies allerdings auf dem Hintergrund, dass die bisherige Sozialhilfe für Flüchtlinge nun völlig gekürzt worden ist, nämlich um 20-25%. Der Haushaltsvorstand erhält bestenfalls noch 360 Mark. Die einzelnen Angehörigen nach der Vollendung des 7. Lebensjahres 220 D-Mark, beziehungsweise bis zur Vollendung und nach dem 8. Lebensjahr 310 D-Mark. Übrig bleibt dann eigentlich überhaupt nichts, außer Taschengeld von 40 bzw. 80 D-Mark. Jetzt hätte jemand zum Beispiel einen Rechtsanwalt sich organisieren.
Aus diesen Mitteln nicht mehr, aus unserer Sicht. Denn aus dem geringfügigen Betrag, der hier zur Verfügung steht, der dient ja zur Bestreitung persönlicher Bedürfnisse, Zigaretten oder sonst irgendetwas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass darüber noch noch oder dass davon Beträge für einen Rechtsanwalt abgezweigt werden können.
Das heißt, wird quasi mit dem neuen Leistungsgesetz damit jetzt auch der Rechtsschutz abgeschafft werden?
Der Rechtsschutz besteht nach wie vor. Sie sehen ja jetzt gerade die neuesten Urteile, die zu Frankfurt ergangen sind. Der Rechtsschutz besteht nach wie vor.
Ja, aber finanziell kann ja ein Flüchtling einen Rechtsanwalt gar nicht mehr bezahlen von diesen 80 Mark Taschengeld pro Monat.
Das wird so sein, ja.
Und das macht Ihnen keinen Kummer?
Das Gesetz, das Asylbewerberleistungsgesetz, ist ein Bundesgesetz, das die rechtsstaatlichen Organe so beschlossen haben. Und dieses Gesetz ist so beschlossen, wir haben es hier auszuführen. Und wir werden die Möglichkeiten, die Spielräume, die uns das Gesetz offen lässt, die werden wir im Interesse der betroffenen Asylbewerber ausschöpfen.
Ein Spielraum in dem Gesetz ist ja auch, wenn besondere Umstände es möglich erscheinen lassen, dass nach wie vor dann auch Geldleistungen gewährt werden.
Hier wird man noch festlegen im Benehmen mit dem Städtetag und anderen Städten, was unter besonderen Umständen zu verstehen ist.
Viel Spaß bei den wissenschaftlichen und juristischen Gutachten, wenn Sie endlich herausgefunden haben, was diese besonderen Umstände denn nun eigentlich sein werden. Obwohl berücksichtigt, weiß die Sozialverwaltung in Freiburg also nicht, wo sie liegen könnten. Die Verantwortung wird wieder einmal abgeschoben. Großspurig wird das Interesse der Betroffenen artikuliert, bevor es schließlich unter den Tisch fällt. Schon vor anderthalb Jahren hatten wir einmal berichtet über den Versuch, in Nordrhein-Westfalen solche Maßnahmen durchzuführen. Damals ging es noch um Wertgutscheine, die an Flüchtlinge zum Einkaufen in speziellen Ladenketten verteilt worden waren. Spezialkasten für Spezialmenschenrechte, so damals. Die Apartheid an der Einkaufshalle, so wurde das damals kritisiert. Jetzt wird es noch dicker kommen. Großküchen würden ihren Reibach mit den letzten verfaulten Schrott machen können, gedeckt von dem offiziellen Beschluss, Lebensmittel in Portionen auszugeben. Die richtigen Konzerne haben sich auf diese computergesteuerte Verteilung sicher schon eingestellt, beauftragt von den sozialen Einrichtungen, unter anderem auch der Stadt Freiburg. Was das Gesetz für Folgen hat, ist ziemlich klar. Mehr und mehr werden Flüchtlinge, denen zugleich die Arbeit auch noch verboten ist, wird ihnen nicht erlaubt und sie werden natürlich vermutlich in den illegalen Arbeitsmarkt getrieben werden. Eine zweite Folge dieses neuen Gesetzes wird sein, dass anders als die Stadt Freiburg es verkündet, auch in der Sozialbetreuung gestrichen wird. Obwohl die Stadt in ihren Erklärungen immer von dem Gegenteil berichtet, haben das Diakonische Werk und die Caritas in einer gemeinsamen Erklärung gestern festgestellt, dass sie in diesem Jahr noch 10.000 Mark gestrichen bekommen werden und im nächsten Jahr die Streichung sämtlicher Zuschüsse für die Planstellen in der Koordination der Flüchtlingsbetreuung vorgesehen ist. Und vorsorglich kündigten sie gestern an, dass sie sich eventuell gezwungen sehen könnten, die Betreuung ihrer Arbeit zum Jahresende 1993 einzustellen.
Dass sich die UNO-Soldaten in Somalia Tag für Tag unbeliebter machen, ist inzwischen eine Binsenweisheit. Der Militäreinsatz in Somalia bietet auch ein plastisches Beispiel für das, was die führenden Weltmächte unter neuer Weltordnung verstehen. Rekolonisation und direkte Kontrolle über den beherrschten Staat. Konkret sieht das dann so aus. Vor 2 Tagen, am Dienstag, war in Somalia gegen 17 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als ihn ein UN-Soldat am Weitergehen hinderte. »Ich bin Somalier«, sagte darauf der Arbeiter. »Auch ich habe das Recht, hier zu arbeiten.« Daraufhin packte ihn der UN-Soldat, brüllte ihn an, »Verschwinde hier.« Als der Mann dann darauf beharrte, weiterzugehen, setzte der UNO-Soldat seine MP an die Schläfe des Arbeiters und drückte ab. Genau im selben Moment rückte nur einige hundert Meter von dieser Stelle entfernt die Kolonisationstruppe der Bundeswehr ein. In Somalia ist Krieg und die Bundeswehr ist nun daran beteiligt. Dagegen rührt sich aber hier im Land der Widerstand. Im nachfolgenden Interview berichtet uns Christian Herz von der Kampagne gegen Wehrdienst, Zivildienst und Militär aus Berlin, mit welchen Aktionen gegen den weltweiten Einsatz der Bundeswehr angekämpft werden soll.
Ich würde jetzt gern wissen, welche Überlegungen oder Aktivitäten gibt es und gab es zu der Verlegung der deutschen Soldaten nach Somalia?
Ja, wir haben begonnen mit Aktivitäten gegen den Somalia-Einsatz, den ersten Out-of-Area-Einsatz der Bundeswehr, bei dem auch Truppen als Blauhelme beteiligt werden. am 28.06. mit Auftragsaktionen von Zivildienstleistenden, die gegen ihre Kürzung und die damit verbundene Teilfinanzierung dieses Militäreinsatzes in Zusammenhang steht, haben am 1. Juli, dem Rekrutierungstermin, von Wehrpflichtigen verschiedene Aktionen unternommen, hier unter anderem in Berlin ein Blutattentat auf die Bundeswehrpressestelle unter dem Titel von der Propaganda zu den Opfern eine Blutspur gelegt hin zur neuen Wache, die als zentrale Gedenkstätte für alle kommenden Staatspräsidenten als Kranzabwurfstelle jetzt dienen soll, wo die Opfer vermischt werden, und zwar die Täter und die Opfer aus dem Dritten Reich, denn jetzt werden auch Soldaten der NS-Armee mitgeehrt, die gefallen sind. Und wir planen jetzt im Rahmen des bundesweiten Streiks von Zivildienstleistern in allen Städten und vor allen Dingen dort, wo die Krisenreaktionskräfte entsandt werden, auch nochmal Maßnahmen hochzuziehen, die die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, was an diesen Orten geschieht und dass damit eine Fortsetzung der Kolonialisierungspolitik in modernisierter Form stattfindet. Und deswegen fordern wir alle Zivildienstleister auch nochmal auf, spätestens am 1.9., dem Antikriegstag, sich an dem zivildienstleistenden Streik zu beteiligen. Wenn das Sommerloch vorbei ist, rechnen wir mit einer Beteiligung von weit über 10% bundesweit und in Berlin mit etwa 25%.
Und wie viele streiken da im Moment?
Also gegenwärtig ist es so, dass wir eine Art Sammelstreik organisiert haben, weil sehr viele Dienststellen ihre Leute in Urlaub geschickt hatten und ähnliches mehr. Das heißt, in Frankfurt gab es jetzt eine Demonstration von streikenden Zivildienstleistenden mit 600 am 15. Juli. In Stuttgart waren es 400, hier in Berlin sind es auch schon einige hundert. Und jetzt kommen so verschiedene Städte aus den neuen Bundesländern dazu. Und wir hoffen, dass jetzt auch im Bundesgebiet noch sehr, sehr viele Städte sich aufraffen und Aktionen gegen diesen Somalia-Einsatz vorantreiben. Zumal ja jeder auch wissen muss, jede Mark, die in diesen Militäreinsatz fließt, wird auch im Sozialsystem gekürzt. Und wenn man mal sieht, dass von den 186 Millionen, die für diesen Bundeswehreinsatz ausgegeben werden, allein 52 Millionen für Kopfgeld bereitstehen, das heißt, das sind Prämien, die jeder Soldat dort bekommt, dafür, dass er dorthin geht, sogenannt freiwillig. Und wenn man dann weiß, dass jeder Soldat 150 Mark pro Tag bekommt und damit insgesamt mehr als der normale Facharbeiter, dann müsste eigentlich jedem klar werden, warum er streiken sollte.
Soweit also Christian Herz von der Kampagne gegen Wehrdienst, Zwangsdienst und Militär aus Berlin über diese Aktion gegen den Bundeswehreinsatz in Somalia. Wir haben dann bei dem Komitee in Berlin nochmal nachgefragt, ob es gegen den Truppentransport, der von Saarbrücken aus gestartet ist, gestern irgendwelche Aktionen gab. Und Ihnen war da nichts bekannt. Sie führen das zum Teil auch zurück, dass es eine Art Pressezensur gab in Saarbrücken, dass also praktisch diese Aktion nicht bekannt war und von daher auch so was nicht entwickelt werden konnte wie Aktionen dagegen. Allerdings ist dem Komitee eine Liste bekannt von den anderen Standorten, wo jetzt so nach und nach die Bundeswehrsoldaten nach Somalia geschickt werden. Sie versuchen also jetzt durch eine gezielte Pressekampagne dieses bekannt zu machen, um dann durch massive Aktionen vor Ort die ganze Geschichte, wenn schon nicht zu verhindern, doch zumindest entsprechend zu blockieren.
Folgender Telefonanruf erreichte uns gerade aus Kehl, dort wo ein Teil der Roma derzeit auf einem Platz in Kehl bei Neumühl untergebracht sind, insbesondere die Roma vom Roma-Nationalkongress. Die Polizei würde diesen Platz gerade räumen und alle die, die sich in der Nähe von Offenburg-Ortenau-Kreis befinden, werden doch gebeten, sich zu dem Platz Kehl-Neumühl hinzubegeben, um wirklich genau nachzuschauen, was dort passiert und eventuell auch sich praktisch dazu zu verhalten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Juli 1993.
Wir machen mit dem Programm hier im Radio beim Info am Donnerstag weiter.
Eine Delegation der Bischofferode Kali-Arbeiter war heute in Bonn, um erneut ihre Ablehnung der geplanten Fusionierung ihrer Unternehmen zu erklären. Die Hoffnung auf ein neues Angebot der Bundesregierung war aber heimlich auch vorhanden. Wie zu erwarten, kam nichts bei dem Gespräch heraus. Wie die Lage sich derzeit in Thüringen stellt, hört ihr im nächsten Beitrag. In die dritte Woche nun geht schon der Hungerstreik der Kali-Arbeiter des nordthüringischen Kali-Werkes Thomas Münzer in Bischofferode. 35 Männer und in den letzten Tagen auch 5 Frauen haben wegen der drohenden Schließung den Hungerstreik vor 3 Wochen begonnen. Genauso lange schon hatten die Arbeiter den Betrieb besetzt. Heute am Donnerstag ist erneut eine Delegation nach Bonn gefahren, um mit Vertretern des Bundeskanzleramtes und der Treuhand Gespräche zu führen, wie die drohende Schließung des Werkes Ende des Jahres abgewendet werden kann. Vor dem Gespräch mit Kanzleramtsminister Bohl formulierte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Kalibergwerks nochmal die Intention der Delegation, dass sie vor allen Dingen eine Antwort haben wollen auf die Frage,
wie man es rechtfertigen will, dass Bischofferode geschlossen werden muss. Das ist nicht zu begreifen, für keinen nachvollziehbar. Die ganze Sache, diesen Betrieb weiterzuführen, wäre wesentlich billiger. Und das könnten wir auch vorrechnen lassen.
Wie aber zu erwarten war, hat das Gespräch kein Ergebnis gebracht. Schon vor dem Gespräch hatte der Kanzleramtsminister angekündigt, dass er die Fusion für richtig hält. Das heißt, das Angebot der Arbeiter der billigen Produktion interessiert in der Frage erstmal gar nicht, sondern es geht darum, dass ein Westunternehmen halt einen Teil von diesen Ostunternehmen schluckt. Das ist wohl ziemlich offensichtlich, dass es in die Richtung gehen soll, und deswegen sind jede Vorschläge jetzt der Arbeiter aus diesen Betrieben, auch aus den anderen Betrieben, die jetzt besetzt sind, schon in der ehemaligen DDR mit Sicherheit genauso abgewiesen. Die bisher von der Bundesregierung angebotenen 700 Ersatzarbeitsplätze wurden von vornherein von den Kumpels schon abgelehnt. Diese als schwammig empfundene Offerte über neue Arbeitsplätze hat eher die Aktion noch verstärken können. Die angebotenen Stellen seien keine Dauerlösung. Nach Angaben des Betriebsrats hatten daher auch am Dienstagabend die Hungerstreikenden einstimmig dafür gestimmt, den Hungerstreik fortzuführen. Die Solidaritätsaktionen in der betroffenen Region in Thüringen nehmen inzwischen auch an Stärke zu. Gewerkschafter und Betriebsräte, zumeist aus besetzten oder von der Schließung bedrohten Unternehmen, kamen am Mittwoch zusammen und gründeten ein offenes Aktionsbündnis. Ein erster Aktionstag soll am 28. Juli stattfinden in dem Kugellagerwerk Zellamelis, das seit Dienstag von den Arbeitnehmern besetzt ist. An diesem Tag kommt der Gläubigerausschuss des von dem Konkurs bedrohten Werks ein weiteres Mal zusammen. Bisher gibt es keine definitive Aussage über die Zukunft des Unternehmens. Deswegen am Dienstag die Besetzung. Die Forderungen des Aktionsbündnisses lauten zunächst eine staatliche Industriepolitik, die Bildung eines Feuerwehrfonds für Betriebe, die unmittelbar vor der Liquidation stehen, sowie ein Aufbauministerium für Ostdeutschland. Aufgrund des dramatischen Arbeitsplatzabbaus in Thüringen, wo die Zahl der Stellen in der Industrie innerhalb von 2 Jahren auf ein Viertel geschrumpft sei und nur noch bei 120.000 liege, sei der soziale Friede akut gefährdet, sagt der Betriebsratsvorsitzende der Thüringer Faser AG in Rudolfstadt, Jürgen Völkering, bei dem Treffen. In einem anderen besetzten Betrieb sind die Arbeiter es leid, auf ständige Vertröstungen durch die Bundesregierung und deren Untervertreter zu hoffen. Sie nehmen jetzt die Produktion wieder selbst in die Hand. In dem Suhler Jagdwaffenwerk, für das Ende letzter Woche der Konkursantrag gestellt worden war, haben am Dienstagmorgen 50 der insgesamt 400 Beschäftigten die Arbeit einfach wieder aufgenommen. Nach den Angaben von dem Betriebsrat werden Reparaturen und dringende Kundenaufträge ausgeführt. Die seit einer Woche andauernde Besetzung wird nach Aussagen des Betriebsrates aber weitergeführt. Journalisten in der Türkei haben es schwer. Internationale Organisationen haben immer wieder festgestellt, dass dort die Meinungs- und Pressefreiheit mit Füßen getreten wird. Kaum ist die eine Strafe gegen eine Zeitung erfolgt, rasselt die nächste Sanktion. Wer die Wahrheit aufdeckt, hat mit Sicherheit einen Prozess zu erwarten, wegen unmoralischer Äußerung. Das nächste Beispiel dazu kommt aus Istanbul.
Am heutigen Tag in Istanbul vor dem dortigen Staatssicherheitsgericht ein Prozess gegen die Zeitung Özgür Gündem. Der Leiter der Nachrichtenredaktion und der Chefredakteur sind angeklagt, gegen die nationale Sicherheit und allgemeine Moral verstoßen zu haben. Beide befinden sich in Haft seit dem 25. Mai bzw. 15. Juli. Was ist das eigentlich, die allgemeine Moral in der Türkei? Dazu am Telefon Beşet Asvar, ein Mitarbeiter der Europavertretung von der Zeitung Özgür Gündem. Wir übernehmen dieses Interview vom Morgenradio von Radio Dreieckland.
Vor 2 Jahren ungefähr wurde das Gesetz so gesagt erfunden und auch in Kraft getreten. Und nach diesem Gesetz gilt, die Türkei ist eine Einheit, das Volk ist eine Einheit, kann nicht geteilt werden. Und wenn man sagt, nein, es gibt auch Kurden oder es gibt auch ein Land, das Kurdistan heißt, das ist dann ein Verstoß gegen dieses Gesetzes. Und nur also dieses Wort, ein einziges Wort kann dafür sorgen, dass du im Rahmen dieses Gesetzes dann vor Gericht gestellt wirst.
Und die Vorwürfe in der Türkei gehen sogar noch weiter. Es gibt nicht nur die Unterstützung des Terrorismus, sondern es sind alles schreibende Terroristen.
Wenn nicht, die sagen nicht, dass wir eine terroristische Organisation unterstützen, sondern werden mit Terrorismus beschuldigt. Zum Beispiel, nachdem unsere Journalisten vor einem Jahr ermordet wurden, hat sogar also der damalige Ministerpräsident Demirel gesagt, nein, das sind ja keine Journalisten, sondern Terroristen. Also es geht nicht um Unterstützung, sondern dass die Leute direkt als Terroristen bezeichnet werden.
In welchem politischen, sagen wir mal, Gesamtzusammenhang von so einer türkischen Politik findet denn dieser Prozess jetzt heute gegen Özgür Gündem statt?
Also es ist so, vor 2 Wochen wurden alle Medienvertreter zu einer Sitzung eingeladen. Und da hat man sie aufgefordert, also nur die Sachen zu schreiben, zu veröffentlichen, die von der Zensur, also von der türkischen Zensur freigegeben worden sind. Das zeigt natürlich auch dann alles. Denn also seit vielen Wochen wird ein Krieg in Kurdistan also verstärkt durchgeführt. Bis jetzt wurden ungefähr, also nur in diesem Jahr, ungefähr 500 Dörfer entvölkert. Es werden Massaker durchgeführt, zum Beispiel also noch vor 2 Tagen in Van. Wurde ein Massaker durchgeführt von der Kontingentilia natürlich, die der PKK zugeschrieben wurde. Aber es war also offensichtlich eine Kontingentilia, also auch unsere Korrespondenten waren vor Ort und die haben auch mit den Betroffenen, also mit den Überlebenden gesprochen. Und zum Beispiel, es wird gesagt, dass die Leute nicht Kurdisch gesprochen haben, dass sie nicht von der Gegend, also von der Region waren, also und dass man überhaupt kein Propagandarede gehalten hat. Also in den türkischen Medien und so weiter geht man davon, oder man sagt, also die hätten dann ein paar Stunden Propagandareden gehalten und was weiß ich, und dann erschossen. Das ist nicht der Fall. Und es ist auch nicht der Fall, dass gleich nach der Ermordung Operationen, also Militäroperationen und so weiter durchgeführt werden. Also das ist, und auch die Geschosse und so weiter, die am Tatort gefunden wurden, deuten darauf hin, dass es also eine Kontrgerilla-Aktion ist, die Bewohner des Staates, also der Staat in Van und Başkent haben versucht, die Überlebenden zu treffen, die mit, also mit anderen Augenzeugen zu sprechen, aber es wird nicht zugelassen. Wie nennt man das? Ja. Die wollen natürlich nicht, dass also über Ereignisse in Kurdistan berichtet wird und vor allem nicht kritisch berichtet wird. Weil zum Beispiel Özgür Gündem war eine Zeitung, die versucht hat, also in den letzten 13 Monaten, also wir sind eine ziemlich junge Zeitung, in den letzten 13 Monaten Sachen in Kurdistan, also objektiv, also über Sachen in Kurdistan zu berichten. Also wir haben nicht irgendwie Berichte oder Erklärungen des Gouverneurs veröffentlicht, sondern wir haben mit dem Betroffenen selbst vor Ort gesprochen. Hm.
Der Prozess in Istanbul könnte das totale Verbot dieser Zeitung Özgügündem zum Inhalt haben. Heute wird der Prozess begonnen.
Es sind über 60 Anwälte, die die Verteidigung übernehmen werden. Es sind vier Leute also aus Europa dort, also von Presseinstituten, verschiedenen Presseinstituten und Organisationen. Und auch viele, viele Menschenrechtler und was weiß ich. Und das ist dann so ein Punkt, wo sie, glaube ich, sagen würden, wir verschieben die ganze Sache um, was weiß ich, wie viele Wochen oder Monaten, weiß ich noch nicht, aber...
Soweit also ein kurzer Vorbericht auf diesen Prozess, der vermutlich noch eben, wie gesagt, einige Wochen bzw. Monate dauern wird. Hintergrund dieses Prozesses sind weiträumige Angriffe auf kurdische Gebiete bei Bingöl, Şırnak, Diyarbakir, die von der türkischen Luftwaffe bombardiert werden. Der vom Militär dominierte Nationale Sicherheitsrat hat gleichzeitig, wie auch schon erwähnt, die Presse zu einem nationalen Konsens verpflichtet. Die Berichterstattung über den Krieg im kurdischen Südosten soll auf die offiziellen staatlichen Verlautbarungen begrenzt werden. Im Rahmen der erwähnten Großoffensive ermordeten türkische Militärs und Spezialeinheiten nach Berichten des türkischen Menschenrechtsvereins in der letzten Woche 6 Dorfbewohner in Diyadin bei Agri und 26 Menschen auf eine Hochweite bei Başesaray. Journalisten von Özgügündem, die über diese Vorfälle berichtet hatten, wurden festgenommen, insbesondere eine Journalistin, die im 7. Monate schwangere Nezahat Aydin. Sie wurde aufgrund der in der Polizeihaft erlittenen Folterungen gestern in das staatliche Krankenhaus nach Mardin eingeliefert. Und noch eine Meldung, die uns jetzt gerade während dieser Sendung erreichte, über einen Mann aus Sivas, Ahmet Gedik, der vor etwa 10 Tagen festgenommen worden ist. Und er als einziger, während alle anderen, die bei diesem Angriff von wahrscheinlich Fundamentalisten, beziehungsweise ist nicht ganz sicher, ob das der Angriff war, wieder freigelassen worden ist, wurde er 4 Tage lang festgehalten, anschließend in das Polizeipräsidium nach Ankara gebracht. Aus Unterlagen, die uns inzwischen auch vorliegen, geht ganz deutlich hervor, dass er schwer gefoltert worden ist und dass große Sorge besteht um seinen Gesundheitszustand.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Juli 1993.
Solidarität mit Kuba kann viele Formen haben. Derzeit befindet sich eine zweite Karawane von den USA in Richtung Richtung der Insel, um zusammen mit 6 Tonnen Spenden die Blockade zu durchbrechen. Eine andere Form, die auch von der BRD aus organisiert wird, sind die Arbeitsbrigaden. Informationen dazu im nächsten Beitrag.
Die Pablo Milanés in diesem Stück besingt, ist seine Heimatinsel Kuba. Kuba durchlebt zurzeit die schwerste Krise seit Beginn der Revolution 1959. Die Auswirkungen des zusammengebrochenen Handels mit Osteuropa werden durch die weiter bestehende Blockade der USA und der EG verstärkt. Die Bevölkerung ist betroffen von drastischen Versorgungsmängeln in fast allen Bereichen. Seit 1991 läuft auf Kuba ein Programm, das eine weitgehende Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln gewährleisten soll. Im Rahmen dieses Plan Alimentario werden bisher brachliegende Flächen für den Anbau von Lebensmitteln genutzt. Besonders wichtig ist zurzeit die Mobilisierung zusätzlicher Arbeitskräfte für die Landwirtschaft. Es gehen SchülerInnen, Studentinnen, freigestellte Arbeiterinnen, Staatsangestellte und Parteifunktionärinnen regelmäßig zu mehrwöchigen Arbeitseinsätzen aufs Land. Dennoch fehlen in vielen ländlichen Bereichen zusätzliche Arbeitskräfte. Thank you. Freundschaftsgesellschaft Berlin-Kuba organisiert seit Frühjahr 1992 kleine Brigaden von 10 bis 15 Personen, die im landwirtschaftlichen Betrieb La Quinta, Teil einer größeren Staatsfarm in der Provinz Pina del Rio, arbeiten. Auch im Herbst 1993 soll dies weitergeführt werden. Die Teilnehmerinnen der Brigade werden im Campamento Aguas Claras, einige Kilometer außerhalb der Provinzhauptstadt, untergebracht. Es ist eine einfache, aber auch sehr schöne Anlage mit Bedingungen, die wesentlich mehr Komfort bieten als durchschnittliche kubanische Wohnverhältnisse. Zudem sind die Kubaner derzeit kaum in der Lage, eine größere Menge von Menschen unterzubringen und zu versorgen. Die Felder, auf denen gearbeitet wird, liegen ca. 15 Minuten Fußweg vom Campamento entfernt. Die Tätigkeiten sind vielseitig. Es wird gesät, geerntet und Unkraut gejätet. Ein Schwerpunkt des Arbeitseinsatzes ist die Pflege von Heilpflanzen. Diese Heilpflanzenplantage ist auch eine Forschungsstelle Plantas Medicinales der Universität von Pina del Rio angeschlossen. Neben konkreter materieller Hilfe ist das wichtigste Ziel der Brigaden, im möglichst engen Kontakt mit den Menschen dort kubanische Realität kennenzulernen. Gearbeitet wird zusammen mit kubanischen LandarbeiterInnen, das Mittagessen wird im Comedor gemeinsam eingenommen und die Mittagspause miteinander verbracht. Abends und an den Wochenenden ist Gelegenheit zu Treffen, Diskussionen und Fiestas mit den KollegInnen. Ebenso zu verschiedenen politischen und kulturellen Aktivitäten, bei deren Organisierung die Compañeros und Compañeras regionaler Einrichtungen vor Ort mithelfen. Der Arbeitseinsatz einer Brigade beträgt 3 Wochen. Die Kosten für Flug, Transport, Unterkunft und Verpflegung betragen ca. 2000 D-Mark. Voraussetzungen sind eine einigermaßen gute physische und psychische Konstitution sowie die Teilnahme an einem Vorbereitungstreffen. Mögliche Abflugtermine sind der 11.09., der 2.10., der 23.10., der 13.11. und der 4.12. Für weitere Informationen bitte an die Freundschaftsgesellschaft Berlin-Kuba in der Grimmstraße 6 in Berlin 61 oder hier bei Radio Dreieckland.
Wir sind damit am Ende des Infos, Fasten- und Veranstaltungshinweis. Noch eine Meldung vorher. Gerade heute während dieser Sendung noch ein Fax von Medico aus Frankfurt, Medico International, iranischer Einmarsch im irakischen Kurdistan. Wie Medico-Mitarbeiter aus dem irakischen Kurdistan berichteten, sind heute Morgen am 22. also mehrere Dörfer und landwirtschaftliche Nutzflächen im Gebiet Karadagh im Süden der Provinzhauptstadt Sulaimaniyah von iranischen Truppen mit Raketen beschossen worden. Gleichzeitig marschierten iranische Truppen in die Region Shwarta im Süden der Provinz Sulaimaniyah ein und sprengten die Schule des Dorfes Kanawe. Bei bewaffneten Auseinandersetzungen mit irakisch-kurdischen Truppen wurden 4 Dorfbewohner getötet und 5 iranische Soldaten festgenommen worden. Mehr dazu möglicherweise morgen im Morgenradio. Das ist kurz die Meldung, die wir hier noch auszugsweise verlesen haben von dem, was wir von Medico International gehört haben. Veranstaltungshinweise haben wir heute auch keine. Morgen um 18 Uhr oder morgen früh im Frühradio um 6 Uhr. Dann geht's wieder weiter mit weiteren Nachrichten und abends um 18 Uhr so.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.